Es wird andere Tage geben, andere Stimmen werden sein. Ganz allein wirst du lächeln. Cesare Pavese, The Cats Will Know. Manchmal brauche ich ein wenig Halt in diesem leeren Kosmos, dieser gleichgültigen, im wörtlichen Sinn gottlosen Welt, in der mich die Dinge nicht beobachten, mich nicht beachten, ja nicht einmal ignorieren. Gut und Böse, Trauer, Freude, Liebe, Wut, gar eine Moral, sie werde ich unter den Dingen vergeblich suchen. Wenn ich einmal ermüdet sterbe, werde ich mich wandeln, endlich ebenfalls in ein leeres, gleichgültiges Ding. Wenn mich die nüchterne Interesselosigkeit der Welt niederdrückt und die abweisende Kälte der am Nachthimmel funkelnden Sterne deprimiert, wird mir mal wieder deutlich, wie einsam ich in diesem Universum bin. Dann erwachen Selbstmitleid und der Künstler in mir, denn andere Konsequenzen erschrecken mich. Ich beginne ungeschickt wie ein Mensch der Steinzeit, meine Fingerabdrücke auf den Oberflächen der Dinge zu hinterlassen, sie zu prägen. Auch wenn sie nur ein schnell vergehender Fettglanz sind, ich habe sie doch berührt. Ich schaffe mir Totems und Idole, personifiziere Gegenstände und Ideen, eine Religion. Ein Nagel ist ein Nagel, aber vier Nägel ergeben bereits ein Kreuz. Wenn ich die Jahreszeiten personifiziere, um sie persönlich anzusprechen oder beschimpfen zu können, denke ich mir den Sommer immer als eine ältere Frau, die dem Glanz und der Schönheit ihrer Jugend hinterherweint. Die Sommerfrau der letzten Jahre, und warum soll es in diesem anders sein, war eine strenge, alles unter ihrer Wucht erdrückende Herrscherin. Zumindest hier unten im seenreichen südlichen Deutschland, zwischen der hier noch jungen und rassigen Frau Donau und den stolzen, arroganten Alpengipfeln, nahe jener pfahlbürgerlichen Renaissance-Stadt, deren Bewohner von ihr behaupten, sie wäre die nördlichste Italien. Als wäre damit irgendetwas bewiesen. Frau Sommer ist in jedem Jahr eine Domina, die ein SM-Spielchen mit Zuckerbrot und Peitsche aufführt, wobei sie lieber die Peitsche schwingt und, um es mit einer der drolligen Formulierungen des Wetterberichts auszudrücken, markantes Wetter mit sich bringt. Endlose hitzige Sonnentage, dazwischen heftige Gewitter. Sie fallen kaum ins Gewicht, da sie nicht für die erhoffte Abkühlung sorgen, sondern die Luft weiter mit klebriger Schwüle schwängern. Dann drückt wieder die Last des Thermometers auf uns. Habe ich euch nun in die richtige Stimmung gebracht, liebe von mir imaginierte Zuhörer, die für mich nur als seltener Pixelstrich auf dem glatten, spiegelnden Bildschirm meines Netbooks erscheinen, während ich dies im Schatten meines blühenden Kirschbaums schreibe. Dann folgt jetzt eine Sommerlektüre-Empfehlung. Habe ich eigentlich schon einmal Cesare Pavese, der von 1908 bis 1950 lebte, gelobt, aus dessen letzten Gedicht vor seiner Selbsttötung an einem weiteren schwülen Sommertag die oben zitierten, mich immer wieder aus neu erschütternden Zeilen stammen? Seltsam. Obwohl der große italienische Dichter einer der prägenden Autoren für mich ist, habe ich ihn bislang wirklich vernachlässigt. Das ist eine geradezu sträfliche Unterlassung. Ich kenne eigentlich keinen weiteren Schriftsteller, der seine Prosa und seine Gedichte so konsequent und konzentriert geschrieben hat und dem es so eindringlich gelingt, komplexe Geschichten mit ein paar lakonischen Worten und allein zwischen den Zeilen zu erzählen. Das wird vor allem bei seinen Kurzgeschichten deutlich, die als zweibändige Taschenbuchausgabe bei Glasen und in drei Bänden antiquarisch zum Beispiel von Fischer erhältlich sind. Meist spielen sie in endlosen, bewegungslosen Sommertagen in den Hügeln des Monferrato, einem bürgerlichen, patriarchalischen Regeln unterworfenen Land, das sich sanft hinter der zu Paveses Lebzeiten noch grauen Arbeiterstadt Turin über der Po-Ebene erhebt, wo bitterer Reis und Mückenschwärme gezüchtet werden, die wie schwelende Gewitterwolken über die Dörfer herfallen. Hier oben ist die Welt noch eine archaische, sie ist voll von Geißeln, Idolen und Totems, überall sind Tabus und halbvergessene Mythen zu finden. Es ist eine Welt, in der Individuen gebrochen werden, wie das vertrocknende Getreide auf den von einer unbarmherzigen Sonne beschienenen Feldern, auf der das Blut so dunkel und schwer fließt, wie der Wein, der hier gekeltert wird. Davon zu erzählen gelingt Pavese in unnachahmlicher Weise auf manchmal nur 2-3 Seiten Text. Wer Blut geleckt hat und mehr will, sollte sich an seine kurzen, aber konzentrierten Romane halten, deren poetische Titel schon Bände sprechen und zusammenfassen, was ich eben wortreich ausführte. Der junge Mond, der Teufel auf den Hügeln, die einsamen Frauen, der schöne Sommer und der Bauern. In seinen Kurzgeschichten und Erzählungen ist Pavese allerdings auf dem absoluten Höhepunkt seines Schaffens. Wer also nicht die Aufmerksamkeitsspanne besitzt, einen längeren Erzählfaden zu folgen, aber zwischen Sonnenliege eincremen und Baden im Meer nicht den üblichen Liebes-Vampir-SM-Thriller, sondern Literatur von Weltrang lesen möchte, ist bei Paveses kurzen Texten gut aufgehoben. Freilich habe ich auch ein paar Mal versucht, wie Pavese zu schreiben. Eine klassische Short-Story, in der ich versuchte, den knappen Stil Cesare Paveses nachzuahmen, hat eine lange Geschichte. Zuerst war sie Teil meines Romans Das Spiel von 1983, wurde dann 2001 von mir extrem gekürzt und bei einem Wettbewerb des Wolkenstein Verlages aus Magdeburg unter dem Titel Der Badeplatz eingereicht und dort in einer Anthologie veröffentlicht. Jeder Autor gewinnt irgendwann einmal einen Preis. Bei mir war es ein Thermenwochenende im niederbayerischen Bäderdreieck. Ich habe die kleinen Veränderungen, so heißt diese Geschichte, jetzt noch einmal ein wenig verändert. Wie in der Geschichte deutlich wird, wussten wir schon 1983, dass wir auf eine Klimakatastrophe zugehen. Das war die Zeit, in der wir begannen, die Grünen zu wählen, friedensbewegt waren, uns gegen rechts wehrten, stoppt Strauß, und in Wackersdorf gegen die Atomkraft demonstrierten. Es wird heute gerne vergessen, dass auch meine Generation sich um die Zukunft sorgte und leider ziemlich erfolglos versuchte, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu ändern. Kleine Veränderungen. Diese Geschichte hat mir Vitali erzählt. Er meinte, sie sei zwei desillusionierten Männern würdig, die in einem ausgetrockneten Flusslauf spazieren gehen und mit ihren Füßen den Sand ihrer Erinnerungen aufwühlen. Die Schulbehörde hat sich endlich dazu durchgerungen, die großen Ferien auf 4 Monate auszudehnen. Vitali, übrigens der schlechteste Schüler meiner Klasse, ein in jeder Beziehung dürrer Junge, verbrachte diese geschenkte Zeit mit seinen Freunden Stefan und Burak unten am Fluss. Nur dort waren die heißen Julitage erträglich. In jenem Sommer lastete die Hitze zwar schon staubschwer auf der Stadt, aber über die heute üblichen Wasserrationierungen wurde nur diskutiert. Man konnte auch noch ins Freie gehen, ohne größere Vorkehrungen treffen zu müssen. Die drei Freunde trafen sich jeden Vormittag am Ostufer der Staustufe. Sie war nahe bei den Hochhäusern, die bereits mit Hitzeschlieren getüncht waren. Dort wohnte der quirlige Stefan bei seinen beiden Vätern. Obwohl er damit den kürzesten Weg hatte und jedes Mal hektisch und außer Atem zum Wehr heruntergeradelt kam, mussten die anderen immer auf ihn warten. Stefan konnte überhaupt nicht anders als unpünktlich sein. Meist war Burak der Erste am Treffpunkt. Er ließ die Füße ins Wasser hängen, sein Rad in Griffweite abgestellt. So harrte er geduldig. Seltener kam Vitali zuerst. Er war nur vor Burak da, wenn er bereits am Morgen mit seiner Mutter Streit bekommen hatte. Nachdem Stefan geduldig die üblichen Vorwürfe der anderen über sich hatte ergehen lassen, stiegen sie auf ihre Räder und folgten dem Uferweg flussaufwärts. Sie ließen sich auf der kurzen Strecke zu ihrem Ziel viel Zeit. Es war angenehm, die Räder im fleckigen Schatten der Bäume rollen zu lassen und sich vom Fahrtwind den Schweiß kühlen. Die Freunde waren zu einer sehr unzugänglichen Stelle unterwegs. Es war eine Kiesbank im Fluss, an der sie allein nackt sonnen und baden konnten. Burak hatte sie vor einigen Wochen durch einen Zufall entdeckt, als er nach einer verflogenen Frisbeescheibe forschte. Diese schmale Landzunge im Fluss war nur zu Fuß durch einen engen Pfad im dichten Gestrüpp und eine wagemutige Klettertour den Hang hinab zu erreichen. Vitali war sicher, dass es an dieser Stelle im letzten Jahr noch keine Kiesbank gegeben hatte. Sie wäre ihm bei seinen Bootsausflügen aufgefallen. Er nahm an, sie sei erst im Dauerregen des Winters durch eine seltsame Laune des Flusses aufgeschwemmt worden. Die Freunde hatten niemanden von ihrem Badeplatz erzählt, das war ihr Geheimnis. Auch wenn sie häufig abends mit Bekannten und Mädchen am Flussufer grillten, tranken oder Computer spielten, sie führten nie jemanden an ihre Stelle. Obwohl ich Vitali bei diesen Gelegenheiten häufig traf, wusste ich ebenfalls nichts von der Kiesbank. Sie war nur für die drei bestimmt, für die langen, heißen Nachmittage jenes Sommers. Hier lagen die drei Jungen den ganzen Tag über, sonnten und unterhielten sich. Manchmal lagen sie still da und lauschten den Vögeln, die in den Zweigen über ihnen saßen und die Klingeltöne von Smartphones nachahmten. Wenn ihnen zu heiß wurde, sprangen sie gemeinsam in den Fluss, ließen sich in der starken Strömung ein Stück hinabtreiben. Im spärlichen Schatten der vertrockneten Erlen kletterten sie dann über die klobigen Ufersteine wieder zu ihrem Badeplatz zurück. Trotz der Sunblocker wurde ihre Haut im Verlaufe der Ferienmonate dunkel, fast ledrig. Sie waren stolz auf diese nahtlose Bräune, auch wenn sie sie außer sich gegenseitig niemandem vorführten. Burak war der schweigsamste der drei. Nur selten hörte er zu, wenn sich Vitali und Stefan über ihre Chat-Erlebnisse im Internet austauschten. Meist las er konzentriert in den dicken, seltsamen Büchern, die ihn interessierten. Erst spät am Abend, wenn mit der untergehenden Sonne der Hauch einer Abkühlung über den Fluss wehte, kletterten sie durch das Ufergestrüpp zu ihren Rädern zurück. Diese Idylle konnte nicht ewig währen. An einem Tag, am Anfang des Augusts, warteten Burak und Vitali am Treffpunkt vergeblich auf Stefan. Die beiden mussten schließlich allein zur Kiesbank radeln. Da Vitali mit Burak allein nicht viel anfangen wusste, wurde ihnen schnell langweilig und sie trennten sich früher als sonst üblich. Am nächsten Tag ließ Stefan die beiden wieder vergeblich auf sich warten. Doch als sie zu der Kiesbank kam, war er bereits dort. Er war nicht allein. Er hatte ein Mädchen mitgebracht. Er küsste es demonstrativ, als er die anderen kommen sah. Burak übersah Stefans Freundin kommentarlos. Er ließ nur seine Badehose an, als er sich etwas abseits auf den Kies legte und nickend eines seiner Bücher hervorzog. Vitali wurde jedoch sofort wütend. Er fühlte sich betrogen und winkte Stefan zur Seite. »Warum hast du das getan?« fragte er scharf, eine abfällige Handbewegung in Richtung des Mädchens machend, das sich gerade auf den Bauch legte und dabei die Träger ihres Badeanzugs von den Schultern streifte. »Diese Stelle sollte doch eine Sache zwischen uns dreien bleiben, unsere Zuflucht!« Stefan zuckte abgelenkt mit den Schultern. Er ließ seine Freundin keinen Moment aus den Augen. »Und? Was ist jetzt immer anders? Sie ist meine Freundin. Ich nehme sie überall hin mit. Das hat sich eben geändert. Was ist daran schlimm?«
»Ich will nicht, dass sich etwas ändert. Ich will, dass es so bleibt, wie es ist,« erwiderte Vitali.
Am meisten enttäuschte ihn, dass er diesen einfachen Sachverhalt auch noch erklären musste. Stefan sah ihn nun zum ersten Mal an. Einen Augenblick wirkte er erstaunt, dann lachte er.
»Ha, das soll doch ein Witz sein. Wir sind doch keine kleinen Kinder.«
Nein, er begriff noch immer nicht, was Vitali eigentlich wollte. Genauer gesagt, er hatte überhaupt nicht vor, seinen Freund zu verstehen. Vitali wusste keine Worte. Keine Entgegnung, die sinnvoll gewesen wären. Was blieb ihm übrig? Er schlug dem Freund mit der flachen Hand ins Gesicht. Stefan taumelte überrascht rückwärts. Vitali setzte nach. Stefan verteidigte sich nun selbst voller Wut. Bevor Burak oder das Mädchen eingreifen konnten, rangen die beiden miteinander, lieferten sich ein verbissenes Handgemenge. Endlich rollten sie ineinander gekrallt in das an dieser Stelle recht tiefe Wasser. Um nicht gemeinsam unterzugehen, mussten sie sich trennen. Vitali ließ von Stefan ab und schwang so würfelvoll, wie es ihm möglich war, davon. Nach geraumer Zeit kehrte er zu der Kiesbank zurück, fand aber nur noch Burak vor. Stefan und seine Freundin waren längst gegangen. Eine Weile leckte Vitali noch klagend seine Wunden. Burak ging nicht auf ihn ein, er starrte ohne zu lesen in sein Buch. Dann sagte er, »Niemand kann zweimal in den gleichen Fluss steigen.« Es war das letzte Mal, dass Vitali mit den beiden zusammen beim Baden war. Auch zur Kiesbank ging er nie mehr. Von dem Tag an bis zum Beginn des neuen Schuljahres traf er sich mit uns anderen im Freibad. Natürlich hatte er sich später mit Stefan versöhnt, sie schwiegen den Vorfall tot. Vitali musste sich eben daran gewöhnen, dass die Freundin, bis sie sich von Stefan trennte, immer dabei war. Mit Burak trafen sich weder er noch Stefan wieder. Es war ihnen beiden peinlich, wenn sie ihm zufälligweise begegneten. So hat Vitali mir diese Geschichte erzählt. Das sei eine alte, eine sentimentale Geschichte, meint er noch. Aber sie sei immer wieder neu. Und nun um diese Podcast-Folge und meinen heftigen Flirt mit dem Selbstmitleid, Paveses letzten Tagebucheintrag vom Tag seines Todes zu beenden. All das ist ekelhaft. Nicht Worte. Eine Geste. Ich werde nicht mehr schreiben. Dies war die 7. Folge der 5. Season meines Podcasts Nikolaus erzählt. Die Musik, Streifs Thema, stammt von Heinz Christian und euer Erzähler war Nikolaus Klammer. Treffen wir uns nächste Woche wieder im Café. Bis dahin, euer Nikolaus.